Euch einen wunderschönen guten Morgen. Den haben wir heute Morgen auch, oder?
Ja.
Habt ihr auch genossen, wie alles anfängt zu blühen?
Ja.
Das ist so neues Leben. Neues Leben. Genau wie hier an Pfingsten. Wir haben heute Morgen einen vorgezogenen Pfingstsonntag. So habe ich das empfunden. Mit dem Text, den wir haben. Wir haben eben gehört, klar und deutlich erkenne also das ganze Haus Israel, dass Gott ihn zum Herrn und Gesalbten gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Stellt euch das mal vor, das würde ich heute Morgen zu euch sagen, anstelle von Petrus. Ihr habt gerade den Fehler eures Lebens gemacht. Da war Gottes Sohn über 3 Jahre mitten unter euch, hat da gelebt, hat gewirkt, hat gelehrt, hat Wunder getan. Gott hat ihn beglaubigt, haben wir gehört, das letzte Mal und auch eben in diesem Textlesungstext. Und was habt ihr gemacht mit ihm? Ihr habt ihn gekreuzigt. Ihr habt den Falschen gekreuzigt. Wie würden wir heute Morgen reagieren auf so eine Botschaft? Wir lesen, wie sie reagiert haben. Ich lese mal weiter ab Vers 37. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz. Das ist erstmal eine sehr, sehr gute Reaktion, wenn du nicht immun bist gegen Gottes Reden, was man fast erwarten könnte, denn vorher haben sie sich so verhalten, als seien sie immun geworden. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz und sie fragten Petrus und die übrigen Apostel, was sollen wir tun, Brüder? Es ist doch wunderbar, wenn du auf den Kopf zugesagt bekommst, das hast du getan. So stehst du jetzt hier vor Gott und dann kommt die Reaktion und das wohl wirklich aus tiefstem Herzen, wie es hier heißt. Ja, was soll ich jetzt tun? Wie komme ich aus dieser Situation irgendwie wieder heraus? Wo ist Rettung? Und der Petrus antwortet, kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen in der Ferne, allen, die der Herr unser Gott herbeirufen wird. Und auf vielerlei Weise beschwor und ermahnte er sie, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Der Petrus geht sofort dahin, weist sie dorthin, wo die Verzweiflung aufhört, und die Rettung zu finden ist. Das finde ich so faszinierend bei ihm. Er hätte sich doch noch ein bisschen länger über diese schwere Sünde auslassen können, oder? Aber die waren offenbar zerknirscht genug. Die standen in dem Moment vor dem heiligen Gott mit ganz leeren Händen und haben gemerkt, das, was uns der Petrus sagt, genau das müssen wir jetzt tun. Kehrt um. Macht eine Wendung um 180 Grad, geht ab jetzt in die andere Richtung, verlasst diesen Weg, diesen verlorenen, diesen sündigen Weg, den ihr gegangen seid, diesen Weg der völligen Ablehnung von Gott. Verlasst diesen Weg und beginnt ein neues Leben. Kehrt um, lasst euch taufen und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an jenem Tag wurden ungefähr 3000 Menschen der Gemeinde hinzugefügt. 3000 Menschen. Ich sag's mal etwas flapsig, die hatten doch wunderbare Probleme. Du hast noch gar keine Gemeinde, du hast noch keine Gemeindeleitung. Du hast noch keinen Gottesdienst eingerichtet, du hast auch kein Gebäude. Wo sollen die sich denn zukünftig treffen? wunderbare Probleme. 3000 Menschen, die ab jetzt zu dieser Gemeinde gehören und dort ein geistliches Zuhause finden müssen und geistlich versorgt werden müssen. Eine Stätte, wo sie Jesus begegnen können und miteinander ihren Glauben leben können. Und sie gehen gleich daran, das umzusetzen. Vers 42, sie aber hielten fest an der Lehre der Apostel und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und am Gebet. Und Furcht erfasste alle, viele Zeichen und Wunder geschahen durch die Apostel. Alle, die glaubten, aber hielten zusammen und hatten alles gemeinsam. Güter und Besitz verkauften sie und gaben dem Erlös jedem so viel, wie er nötig hatte. Einträchtig hielten sie sich Tag für Tag im Tempel auf und brachen das Brot in ihren Häusern. Sie aßen und tranken in ungetrübter Freude und mit lauterem Herzen, priesen Gott und standen in der Gunst des ganzen Volkes. Der Herr aber führte ihrem Kreis Tag für Tag neue zu, die gerettet werden sollten. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich staune darüber, wie du deine Gemeinde begonnen hast. Und was für ein wunderbares Bild von Gemeinde wird hier vorgelebt. Ich möchte dich bitten, dass du uns hineinnimmst in das, was hier geschieht. Menschen kehren zu dir um und werden von dir zu deiner Gemeinde hinzugefügt. Herr, wir möchten dich bitten, dass du zu uns redest heute Morgen. Amen. Ich habe diese Predigt deshalb überschrieben, Umkehr zu Gott. Umkehr zu Gott. Noch einmal Vers 38. Petrus sagt zu ihnen, kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Der Mensch soll sich wirklich abwenden von seinem bisherigen Weg und einen neuen Weg einschlagen. Und um das öffentlich zu dokumentieren, ist hier die Taufe. Wir hatten am Freitagabend einen Israelabend. Habt ihr beiden Lieben auch gezeigt, wo diese 3000 getauft wurden? Das ist eine ganz schwierige Frage. Da wurde eben der Herr dieser Gemeinde hingerichtet. Gleich danach in Kapitel 3 beginnt es mit Verfolgung. Das heißt, du bist eigentlich mitten in einer ganz bedrängten Situation. Und jetzt, schön neudeutsch, sollen sich 3000 Menschen outen. Öffentlich zeigen, dass sie dem Gekreuzigten anhangen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Die hatten kein Taufbecken für 3000 Leute. Aber es geht damit los, dass wir uns öffentlich dazu bekennen, wir gehören zu diesem Jesus von Nazareth. Wir lassen uns öffentlich taufen. Ich habe mit meiner Frau diese Woche mal wieder darüber diskutiert, wo denn das gewesen sein könnte in Jerusalem. Es ist echt schwierig zu sagen, wo es genau war. Auf alle Fälle muss das eine große Außenwirkung gehabt haben. Das war zu sehen. Koste es, was es wolle. 3000 Menschen getauft. Und wir lesen wenige Kapitel weiter, nochmal 5000 Männer dazu. Sprich, die Gemeinde wächst sehr, sehr schnell an. Und das wurde natürlich bemerkt. Kehrt um. Manche unserer Bibelübersetzungen schreiben hier, tut Buße. Und vielleicht hat der eine oder andere das mehr im Ohr als dieses Umkehren. Ich bin auch eher damit aufgewachsen, tut Buße. Aber mir ist neu bewusst geworden in dieser Vorbereitung, dass diese Worte, tut Buße, heute anders belegt sind, als es vielleicht zu Luthers Zeiten war. Wurde dir auch schon mal im Godesberger Tunnel geblitzt?
Ja.
Das gehört fast schon zum guten Ton, fürchte ich. Und dann zahlen wir was? Ein Bußgeld. Das ist genau die falsche Richtung hier. Es geht nicht darum, dass wir etwas gut machen könnten oder dass wir die Strafe, die darauf steht, tragen könnten und bezahlen könnten, sondern es geht darum, dass Jesus bezahlt hat und wieder gut gemacht hat und mit Gott versöhnt hat. Lasst euch bitte von diesem Ausdruck Buße tun nicht irreführen. Gemeint ist Umkehr. Ich bekenne meine Schuld und ich möchte mit Jesus ein neues Leben führen. Er soll mein Leben neu machen. Darum geht es bei dieser Umkehr. Das war schon die Botschaft von Jesus selbst. Ganz am Anfang seines Dienstes, ich bin in Matthäus 4, Vers 17, da hat Jesus genau diese Botschaft, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Himmelreich hier heißt, Jesus kommt auf die Erde und der Himmel kommt zu uns runter. Das Himmelreich steht in Vorgestalt von Jesus vor der Tür. Gehen wir ein Kapitel zurück in Matthäus. Matthäus 3, es ist der Vers 2, Johannes der Täufer. Da kennt noch niemand Jesus, wer das ist. Und was sagt Johannes? Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Ja, und gleich danach kommt Jesus. Und hier an Pfingsten, ja, kehrt um. Denn Jesus hat jetzt seinen Heiligen Geist ausgegossen und dieser Geist will euer Leben bestimmen. Wieder steht Jesus in gewisser Weise vor der Tür und jetzt in ganz neuer Form. Jesus gießt seinen Heiligen Geist an Pfingsten aus und dadurch sind ganz neue Möglichkeiten gegeben. Jetzt könnt ihr wirklich umkehren. Ich kann euer Leben wirklich ändern. Gebt euch Gott doch ganz hin. Was ist das Wichtigste an Umkehr? Was ist das Wichtigste an Umkehr? Ich bin da sehr schnell dabei bei mir. Was bringt es mir? Was bedeutet es für mich? Wir haben eben gehört, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, Vergebung der Sünden, neues Leben habe ich schon genannt, was bringt es mir? Aber vorweg möchte ich unbedingt stellen, Umkehr ist immer ein Hin zu Jesus. Ein Hin zu Jesus, eine neue Ausrichtung auf Gott, auf ihn. Ich finde das so befreiend. Dadurch komme ich erstmal weg von mir selbst, hin dorthin, wo Rettung ist. Und wenn die Situation noch so verloren ist und verfahren ist, dort ist Rettung. Ich habe hier geschrieben, es geht bei Umkehr um Gott und nicht in erster Linie um mich. Ihr versteht mich richtig. Es geht zuerst einmal um Gott. Und das ist befreiend. Was suche ich in erster Linie? Wirklich Jesus? Oder suche ich seine Segnungen? Suche ich seine Vergebung? Suche ich seine Heilung am äußeren und am inneren Menschen? Suche ich Hilfe? Suche ich Licht für mein Leben? Alles ganz, ganz wunderbare Dinge, die ich genannt habe. Oder suche ich wirklich Jesus? Und wenn ich mich selbst betrachte, fürchte ich, dass es selbst bei meiner Umkehr zu Gott, sowohl damals, als ich zum ersten Mal Jesus wirklich meine Schuld bekannt habe und ihm mein Leben gegeben habe, als auch jeden Tag aufs Neue, wenn ich umkehren muss, dass es bei Umkehr immer wieder ein Stückchen zu stark um mich selbst geht. Und deshalb sehne ich mich nach Jesus, dass ich mich mehr nach ihm ausrichten kann. Das ist das, was wir hier lernen können über Evangelium weitersagen. Habt ihr gemerkt, wie der Petrus eben in der Textlesung gepredigt hat? Da war gar nicht so die Rede davon, Gott liebt dich. Da war gar nicht die Rede davon, Gott wird dein Leben ändern. Gott hält alles für dich bereit und so weiter. Und das sind ja auch ganz, ganz wunderbare Dinge. Sondern er stellt ihnen rein Jesus vor Augen. Da heißt es, Jesus von Nazareth, einen Mann, der sich vor euch als Gesandter Gottes ausgewiesen hat, durch machtvolle Taten. Das heißt, Gott hat diesen Jesus beglaubigt. Er hat euch gezeigt, wer Jesus ist. Da heißt es, Jesus von Nazareth ist von Gott für uns gegeben, aber nach Gottes Plan. Da heißt es, Jesus wurde von Gott auferweckt. Und da heißt es, Jesus wurde von David, der ein Prophet war, vorausgesagt. Ich weiß nicht, wie es euch am letzten Sonntag ging, als ihr die Predigt über den Text gehört habt, und vielleicht hattet ihr den Eindruck, das weiß ich doch schon alles. Das weiß ich schon alles. Ich fand den letzten Predigttext so ein Hinweis auf Jesus. Ja, das ist Jesus. Und diesen Jesus, der ist eure Rettung. Ich glaube, dass da diese Pfingstpredigt, eigentlich ist es eine Pfingstevangelisation, wenn man es genau nimmt, die Evangelisation schlechthin, uns ein Vorbild geben muss, wie wir heute Evangelium weitersagen. Es geht um Jesus. Wir sollen den Leuten wirklich Jesus lieb machen und Jesus aber auch erstmal bekannt machen. Ich möchte nochmal zu Johannes dem Täufer. Auch bei ihm klingt die Einladung zu Jesus so ganz anders als manches Mal heute. Wir zu Jesus einladen. Ich habe bereits gelesen, kehrt um, nahe gekommen ist das Himmelreich. Dann allerdings geht es auch weiter. Bringt also Früchte, die der Umkehr entsprechen. Ja, kehrt um, ändert euer Leben. Aber das muss sich jetzt irgendwo auswirken. Das muss konkret werden. Und fangt nicht an, euch zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird gefällt und ins Feuer geworfen. Und die Leute fragten ihn, ja, was sollen wir denn dann tun? Das ist eine direkte Parallele zu unserer Pfingstpredigt gerade. Und dann sagt Johannes weiter, wer zwei Hemden hat, teile mit dem, der keines hat, und wer zu essen hat, tue desgleichen. Das ist ein weiterer Punkt bei Umkehr. Umkehr muss zu Frucht im Leben führen, zu positiver Frucht im Leben, zu Lebensveränderung. Da heißt es hier in unserem Predigttext, Apostelgeschichte 2 in Vers 40, auf vielerlei Weise beschwor Petrus sie und ermahnte sie, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Ihr müsst von diesem alten Weg wirklich runter. Und wisst ihr, was da so schwer ist daran? Diese alten Wege sind ausgetreten. Die sind wir schon so oft gegangen. Da war mal wie eine Karikatur in einem Film, da hat jemand das Ende des Zweiten Weltkriegs verpasst. Das ist leider nicht nur eine Erfindung, auch wenn das ein bisschen spaßig dargestellt war. Und er ist weiterhin in seinem Schützengraben gewandert. Immer hin und her. Und dann war der Schützengraben, sagen wir mal, nicht mehr so tief, sondern so. Wenn du immer die gleichen Wege gehst, die graben sich tief ein. Und diese sündigen Wege graben sich ganz tief ein und man geht dann immer diese Richtung. Und da rauszukommen, das ist schwer, ja. Aber das ist genau das, von dem hier die Rede ist. Gott kann dich aus diesen eingefahrenen Wegen herausbringen. Das heißt in Römer 12, Vers 2, fügt euch nicht ins Schema dieser Welt. Das ist dieses Schema dieser Welt, diese ganzen Verhaltensmuster. Sondern verwandelt euch durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Fangen wir anders an. Ulrich Pazzani hat jetzt eine Autobiografie geschrieben. Vielleicht habt ihr das schon mitbekommen. Wärmstens empfohlen. Was mich da diese Woche bewegt hat, war, wie er schreibt, das, was in der Gesellschaft erlaubt ist, das muss man doch nicht machen, nur weil es erlaubt ist. Er nennt dann Themen zum Beispiel wie Abtreibung. Nur weil es erlaubt ist, man könnte noch darüber diskutieren, ob es wirklich erlaubt ist bei uns. Nur weil es erlaubt ist in der Gesellschaft, muss ich es denn dann unbedingt tun. Man könnte es noch anders formulieren. Nur weil es alle machen, muss ich dann auch so leben. Nur weil es in ist, muss ich es dann auch so tun? Hausaufgabe, nicht fürs nächste Mal, sondern länger. Lest diese Autobiografie von Pazzani. Ich finde das ganz, ganz bereichernd. Dieses nicht mitschwimmen mit dem Strom, sondern aus den vertrauten und den normalen Wegen ausbrechen. Umkehr hin zu einer Liebesbeziehung, hin zu einer Liebesbeziehung. Jesus selber sagt, dass wir Gott lieben sollen mit ganzem Herzen und mit ganzem Verstand und mit aller Kraft. Es geht um eine Liebesbeziehung zu Gott, aber in die ich mich ganz hineingebe. Ganz. Was geschieht mit einer Ehe, wo sich nur einer ganz hineingibt und der andere raushält? Das gibt nichts Schönes. Genauso ist es bei unserer Beziehung mit Gott, unserer Liebesbeziehung. Da haben wir einen, ich rede jetzt mal menschlich, der sich mit ganzer Seele und ganzer Kraft, mit all seiner Liebe in diese Beziehung hineingibt, Gott. Und jetzt darf ich darauf antworten. Das ist doch wunderbar, oder? Das ist das, was letztendlich Umkehr wirklich ermöglicht. Wir werden durch Gott in dieser Liebesbeziehung so überreich beschenkt, bis hin, dass es uns ganz neu prägt. Jesus greift hier auf, als er von dieser Liebe spricht, was im 5. Buch Mose im 10. Kapitel steht. 5. Mose 10, Vers 12. Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, das ist diese große Ehrfurcht vor Gott, auf allen seinen Wegen gehst, ihn liebst und den Herrn, deinem Gott, dienst von ganzem Herzen, von ganzer Seele, dass du die Gebote des Herrn hältst, die ich dir heute gebe, zu deinem Besten. Wer umkehrt, der stellt sich Gott wirklich ganz zur Verfügung. Mit seinem Denken, wir werden darauf ausgerichtet sein, was gefällt Gott. Mit unserem Fühlen, gerade das mit dem Fühlen finde ich auch so eine Befreiung, wenn meine Gefühlswelt in Ordnung kommt. Meine Frau sagt manchmal zu mir, du bist ja wirklich ein schrecklicher Gefühlsmensch. Ja, das stimmt. Und wenn diese Gefühle nicht von Gott geheiligt werden und auch gereinigt werden, dann gibt das ein Chaos. Mit unserem Willen, Gott ganz zur Verfügung stellen, mit unserem Willen. So oft hört man, ich kann nicht. Es ist so manches Mal ein Ich will nicht, ich will mir aber auch von Gott nicht den Willen dazu schenken lassen. möchte mich Gott auch mit meinem ganzen Willen, mit all dem, was ich wirklich will, zur Verfügung stellen. Gott sich zur Verfügung stellen mit all meinen Kräften und mit meiner Kraftlosigkeit. Auch das, er soll Kraft geben. Da würde ich euch jetzt am liebsten den ganzen Morgen davon erzählen. Und ich möchte mich Gott zur Verfügung stellen mit all meinem Glauben, all meinem Vertrauen auf ihn. Meine Lieben, ich wäre heute Morgen fast nicht gekommen. Hätte meine Frau mich nicht hierher geschickt, wäre es schwierig geworden, weil ich den Eindruck habe, ich bin am falschen Platz. Zweifel. Woher kommt Glauben? Woher kommt Vertrauen in Gott? Ich bin so froh, dass er das schenkt. Ich möchte mich Gott mit allem bin und was ich habe zur Verfügung stellen. All das muss geheiligt werden. Ein ganz bekannter Vers ist der Vers 42. Sie hielten fest an der Lehre der Apostel und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und am Gebet. Sie hielten fest an der Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen, also Abendmahl, und am Gebet. Das gehört auch zu Umkehr. Ich fange mal an mit Umkehr, ein Hin zur biblischen Lehre. Lehre der Apostel. Lehre der Apostel. Was ist hier Lehre der Apostel? Wir sind ja relativ kurz nach Ostern. Wir sind an Pfingsten, 50 Tage weiter. Da sind die ganzen Paulusbriefe und Petrusbriefe und Johannesbriefe noch gar nicht da. Die können schlecht gemeint sein. Was ist hier Lehre der Apostel? Das haben wir in Kapitel 1 gehört. Das, was die Apostel erlebt haben, von der Taufe des Johannes bis jetzt, sprich bis Himmelfahrt. Und jetzt kommt Pfingsten neu dazu. Das, was Jesus hier auf der Erde vorgelebt hat, was er gelehrt hat, kurz das, was wir heute in den Evangelien stehen haben. Darauf wollen sie sich nicht nur konzentrieren, sondern dieses Wort ist bezeichnet, sie wollen das nicht mehr loslassen. Sie wollen nicht mehr anderer Lehre nachjagen, sondern sie wollen nur diese Lehre, die wirklich von Gott kommt. Das ist für mich ein ganz, ganz entscheidender Punkt, auch für mein ganzes Leben und überhaupt für Gemeinde. Es geht darum, was sagt Gott wirklich in seinem Wort? Nicht das, was sagen Menschen. Wir haben so viele Warnungen im Neuen Testament vor falschen Lehrern. Und deshalb wünsche ich mir, dass jeder von uns immer mehr noch mündig wird, dass er das prüfen kann, was hier vorne verkündigt wird. Ich sage das nicht zum ersten Mal. Wenn ich hier etwas Falsches lehre, dann müsst ihr das sagen. Dann müsst ihr protestieren. Und wenn ich das ständig mache, dann holt mich hier vorne weg. Das ist der Kern von Gemeinde, eine wirkliche Basis, eine Säule, ein Eckstein von Gemeinde, dass es die reine biblische Lehre ist. Und nicht nur meine Lieblingsthemen, bitte. Umkehr hin zur Gemeinde Jesu. Zum einen zur Lehre, das habe ich schon betont, aber allgemein zur Gemeinde. Es geht eigentlich nicht, dass du sagst, ich bin Christ geworden und du gehst nie in eine Gemeinde. Das passt nicht. Das ist eine ganz, ganz wichtige Lektion hier. Zum Christsein gehört Gemeinde ganz elementar dazu. Da ist die Lehre der Apostel, noch einmal, Ich könnte euch jetzt einiges über Theologiegeschichte erzählen. Das ist so ein Steckenpferd von mir. Als sich Theologie gelöst hat von Gemeinde, ging sie in die Irre. Du kannst eine gesunde Theologie, eine gesunde Lehre über Gott nur in Gemeindekontext aufstellen. Sobald du die Gemeinde verlässt, ja, ich sag mal salopp, es wird zu Philosophie. Und da bin ich noch beim günstigeren Fall. Nur innerhalb vom Gemeinderahmen, wo wir uns gegenseitig auch korrigieren. Meine Lieben, was war ich schon auf intellektuellen Höhenflügen in meinen gut 20 Jahren Dienst. Also die tollsten Theorien, das fing an, als ich frisch zum Glauben kam. Ich habe die Theologie neu erfunden. Ich bin nicht nur ein bisschen über den Boden geschwebt. Das meiste davon war Schrott, weil es über die Bibel hinausging. Und wenn du dann in eine Gemeinde kommst und die Geschwister korrigieren dich, sagen nicht nur, junger Mann, setz dich mal hin, sondern sagen dir, was gerade falsch läuft. Das ist so heilsam. Wir werden gesunde Lehre der Apostel nur im Rahmen der Gemeinde haben. Und das betrifft nicht nur den Prediger, der vorne steht, das betrifft uns alle. Wir müssen uns gegenseitig auf den gesunden Weg, den Weg der gesunden Lehre der Apostel, immer wieder zurückbringen. Sie hielten fest an Gemeinschaft. Ich habe bereits gesagt, allein Christsein geht nicht. Das hängt auch damit zusammen, dass wir Gemeinschaft brauchen. Gemeinschaft brauchen. Wir brauchen Geschwister, die uns stärken, und wir brauchen Geschwister, die uns korrigieren. Hier in Gemeinschaft hängt für mich auch drin, und das ist heute, glaube ich, besonders aktuell, in einer Gemeinde muss ich mich der Leitung unterstellen. Ich muss mir etwas sagen lassen. Wenn euch das in die Wiege gelegt ist, dass ihr euch gerne etwas sagen lasst, dann gratuliere ich euch. Früher war das einfach, der Pfarrer hat eben etwas gesagt und du hast zumindest äußerlich genickt, blieb einem nicht viel anderes übrig. Ob du es angenommen hast oder nicht, war eine andere Frage. Das ist nicht die Art von Leitung, von der ich gerade rede. Nein, ich gebe mich willentlich unter die Gemeindeleitung und wenn die Gemeindeleitung etwas entscheidet und wir können uns nicht darauf einigen, dass wir das Gleiche wollen, dann unterstelle ich mich der Leitung. Mir fällt das nicht immer so leicht. Aber das ist das biblische Prinzip von Leitung und von Gemeinschaft. Ja, das gehört sehr dazu. Es geht darum, miteinander Jesus zu dienen. Miteinander. Allein ist man doch oft so kraftlos und zu wenig in der Lage. Aber miteinander, noch unter Einsetzung der Gaben, die Gott schenkt, da ist so viel möglich. So viel möglich. Diejenigen, die ihr ganzes Leben oder ihr ganzes Glaubensleben in der Gemeinde waren, wissen vielleicht gar nicht ganz so stark, von was ich rede. Diejenigen, die mal Monate oder gar Jahre ohne Gemeinde waren, können das vielleicht stärker nachempfinden, wie allein du bist, wenn du dir dieses gute Modell Gemeinde entgehen lässt. Das ist ein guter Gedanke Gottes. Das Brotbrechen wird hier genannt, eine Abendmahlfeier als gemeinsame Erinnerung an das, was wesentlich ist. Ich freue mich auf Ostern. Auf Ostern, wo wir uns auf das ganz neu besinnen, auch im Abendmahl, was wirklich zählt. Und hier in der Gemeinde wird noch das Gebet genannt. Das gemeinsame Gebet ist etwas ganz anderes noch, als wenn ich immer allein bete. Muss leider schon zu einem Schluss kommen. Könnte ich ja noch länger weitermachen. Ich lese uns mal ab Vers 44. Alle Glaubenden hielten zusammen, hatten alles gemeinsam, Güter und Besitz verkauften sie und gaben von dem Erlös jedem so viel, wie er nötig hatte. Das sollte man anders mal noch in Ruhe darüber reden, für Arme sorgen und dieses Ganze, wie das hier praktisch wird, finde ich auch so ein faszinierendes Thema. Aber hier geht es weiter. Einträchtig hielten sie sich Tag für Tag im Tempel auf und brachen das Brot in ihren Häusern. Sie aßen und tranken in ungetrübter Freude und mit lauterem Herzen, priesen Gott und standen in der Gunst des ganzen Volkes. Seid ihr heute Morgen mit dieser Freude hierher gekommen, die Geschwister zu treffen? Das ist ein Gottesgeschenk, oder? Ich möchte mir das ganz, ganz dick einrahmen. Weil manchmal überlegt man, komme ich denn in die Gemeinde, komme ich nicht in die Gemeinde? Ach, und der geht mir auf den Wecker und der erwartet das und an dem bin ich schuldig geworden. Und die Predigt ist ja eh langweilig und ja, was das so alles kommt. Und außerdem geht es mir heute gar nicht gut. Ich wünsche uns allen diese tiefe Freude über Gemeinde, an Gemeinde und diese Erwartung, dass wir gemeinsam Gott loben und preisen. Ein allerletzter Punkt, Umkehr ist ein Geschenk Gottes. Ist euch das aufgefallen im Text? Steht zweimal direkt da, einmal indirekt, Umkehr ein Geschenk Gottes. Da heißt es in Vers 39, euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen in der Ferne, allen, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Und dann in Vers 47, sie priesen Gott und standen in der Gunst des ganzen Volkes. Der Herr aber führte ihrem Kreis Tag für Tag neue zu, die gerettet werden sollten. Das ist ein tiefes Geheimnis, wie Gott hier am in die Irre gehenden Menschen handelt und wie er Menschen zur Umkehr bringt. Ein tiefes Geheimnis. Und ich möchte festhalten, bei allem nicht verstehen der Wege Gottes. So geht es mir bei diesem Punkt, wie Gott das macht. Und ich gleichzeitig eine Entscheidung treffe. Schwierig zu sagen. Bei allem diesem nicht ganz verstehen können, möchte ich diese tiefe Freude festhalten. Sie priesen Gott. Sie freuen sich einfach an dem, was Gott tut. Wenn Gott euch zu einer Gemeinde hinzugefügt hat, das ist das beste Zeichen dafür, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Amen. Möchte